Vielleicht sammeln wir uns ganz kurz. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Dhimate Bhakti Vedanta Swami Nityanamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pajarine Nirvishesha Shunyavadi Ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass ihr euch den Abend freigehalten habt, um an diesem Vrindavan-Evening teilzunehmen. Once again, I will speak in the German language. That's how it was arranged. But even though you may not understand all, I will only speak very briefly as an introduction to what happens soon outside. We will have what we call a multi-dimensional show. Hare Krishna. Let's see who comes from another dimension. Good. Wie ich gestern in Berlin gesagt habe, spiegelt eine Pilgerreise eigentlich so ein bisschen ein paar Grundpfeiler oder grundsätzliche Erfahrung in der spirituellen Reise wieder. Es ist also eine Spiegelung unserer gesamtspirituellen Reise. Ein Pilger hat eigentlich die Enge seines Daseins wahrgenommen und er begibt sich auf eine Reise, so sagt es ein Dichter, zu der eigentlich nur der Kompass der Seele die Richtung angeben kann. Also es ist nicht nur eine physische Reise, die von Deutschland nach Vrindavan aufbricht, sondern es findet auf dieser Reise eine spirituelle Entwicklungsreise oder auch eine Reise, in der er sich ernsthaft auseinandersetzt mit Hindernissen, die er oder sie überwinden möchte. Um das einzuleiten, was wir nachher wiedergeben werden, wir werden also eine multidimensionale Slideshow machen. Es wird anders sein als ich es bisher so gemacht habe, möchte ich euch von einer Erfahrung in der Wüste erzählen. Als wir Indien verließen, reisten wir, also wir reisten nach Dubai zu einem riesen Kirtan-Event. Ich hörte das dort. Did I hear this correctly? Some say 10,000 people went through this. It's an overestimation. Ja, Dubai. 9,000 Leute waren da. Also es war ein großer Kirtan-Event innerhalb unserer Bewegung. Und wir waren eingeladen, und unser Sharanagati-Team. Und es gab davor einen freien Abend, wo wir beschlossen, in die Wüste zu reisen. Und die Wüste ist ein unglaublich stiller Ort. Man hört dort sogar die eigenen Gedanken sehr laut. Also es ist wirklich eine Ruhe, in der eben man sich gut besinnen kann. Und nachdem wir mit unserer kleinen Reisegruppe, die da waren, einige Devotees, die noch dazugestoßen sind, so gechantet haben und eine Wüstenmeditation ausgeführt hatten, haben wir uns dann entschlossen, jeder für sich in die Wüste rauszuwandern und sich alleine in die Stille hinzusetzen und einfach mal das zu tun, was für uns Menschen das Schwierigste ist, das heißt einfach nur zu sein, fertig, ohne ein großes Gedankennetz und so. Und nach etwa einer halben Stunde war dann ein Signal und wir sind dann zurückgekommen, um in kleinen Gruppen unsere Erfahrung zu geben. Und naja, ich hatte dann eine privilegierte Situation. Alle gingen dann zum Lagerfeuer und haben mit den sehr nicen beduinischen Führern da, wir hatten so ein paar Guides dabei, einen sehr schönen Abend verbracht, und ich durfte mich dann verabschieden, nochmal alleine zu sein in der Wüste. Und da, wisst ihr, wenn einfach mal dieser ständige Gedankenverkehr von den Gedanken, entweder den alltäglichen Gedanken oder den euphorischen oder den enthusiastischen oder den negativen, was immer für ein Gedankenverkehr da ist, wenn das einfach mal zum Stillstand kommt, dann kann eben aus der Tiefe das, was essentiell ist, nach oben kommen. Dann sind die Gedanken, die uns durch den Tag bringen und durch unsere Projekte, die sind dann mal still, und dann kommt man eben an noch tiefere Gedanken. Und da war es dann für mich möglich, einfach durch diese Vrindavan-Erfahrung noch einmal so durchzugehen. Das kam dann alles wieder auf. Ich sah den einsamen Mönch, den ich zuerst als Blinden für blind hielt, weil er die Augen so zugeschlossen hatte, der in der brütenden, knalligen Sonne die wunderschönsten Lieder sang zu Krishna. Wir haben eine Aufnahme davon gemacht. Ich sah das wieder. Ich erinnerte mich an das Gespräch. Wir hatten ihm eine Aufnahme von den Kirtans gegeben, die wir so in der Welt machen dürfen, mit so ganz vielen Teilnehmenden. Und er sagte dann, ja, eure Teilnehmer sind Tausende von Menschen, meine Kirtan-Teilnehmer sind diese Pflanzen hier, diese Insekten. Und vor allen Dingen, und dann zeigte er auf Giriraj, der da im Hintergrund war, Giriraj. Und solche Eindrücke sind dann auf mich eingeströmt. Es war ein farbenreicher Strom. Die mich näher kennen, wissen, dass ich eine sehr ausgebildete das innere, das Leben, also so Vorstellungen und so weiter habe. Und es war dann möglich für mich, das zu verdauen. Was ich hier als Einleitung zu der bildlichen Wiedergabe unserer Pilgerreise, die gleich folgt, sagen möchte, ist Folgendes. Eine Pilgerreise im alten Stil, und das ist wie unser Team das bevorzugt zu machen, ist eigentlich zunächst einmal ein Verabschieden von dem gewöhnlichen Leben, was man so führt. Ein Aussteigen aus dem Gedankenverkehr, wenn ihr so möchtet. Und ja, ein Einsteigen in eine noch nicht Zone. Also man weiß ja nicht, was dann kommt danach. Ne? Man ist dann erstmal in so einem Wartraum Gottes, könnte man so sagen. Da ist noch nichts Neues, da sind noch keine Eindrücke, da ist einfach nur das Alte nicht mehr. Und dann, wenn es einem gelingt, das Herz zu öffnen, was immer Gnade ist, das ist niemals etwas, was man herbeiführen kann durch die eigene Willenskraft, dann kommen dann eben, wenn Krishna will, göttliche Geschenke. In dem Bhagavatam, das haben wir auch gestern im Tempel erwähnt, gibt es einen Pilger, der wirklich ein interessantes Anliegen hatte. Es war Dhruva. Ihr wisst, ihm wurde der Thron versagt. Also er wäre eigentlich der Nachfolger eines gewaltigen Empires geworden, aber sein Vater hatte eine Nebenfrau angenommen, die er sexuell attraktiver fand als die Mutter von Dhruva und die dann wollte, dass ihr Nachkommen und nicht Dhruva der Emperor, der nächste Emperor wurde. Und Dhruva ging dann zu seiner Mutter und sagte, das ist doch ungerecht, wer kann mir denn jetzt helfen, wieder an den Thron zu kommen? Und die Mutter antwortete ihm, es gibt nichts in meiner Kraft, was ich tun kann, denn ich bin von deinem Vater verschmäht worden. Ich würde sagen, es gibt nur einen, der dir jetzt noch helfen kann, das ist Gott. Sie hatte nicht damit gerechnet, wie das auf Dhruva wirken würde. Der Prinz sagte, und wo finde ich ihn? Und sagte die Mutter, du bist gut, also die Weisen gehen in den Wald und suchen nach ihm. Das ist, aber ich weiß nicht, ob er unbedingt im Wald ist. Also wo geht ihr eigentlich hin, wenn ihr Krishna sucht? Kommt das überhaupt noch mal vor, dass ihr Krishna sucht? Kommt vor. Vielleicht gute Gespräche? Oder wo geht man hin, wenn man Krishna sucht?
Zu guten Büchern.
Wie bitte?
Zu guten Büchern.
Zu guten Büchern. Ja, das geht. Die fangen dann plötzlich so, scheint das so durch die Seiten der Bücher durch, die göttliche Gegenwart. Ja, das, also, ich gehe oft in den Wald, ehrlich gesagt, und dann aber im Wald gehe ich in die Tiefe des Herzens, weil ich habe gehört, er soll im Herzen aller Lebewesen sein. Und ich glaube daran einfach. Ja, Dhruva ging also in den Wald und traf dort Narada Muni, und Narada Muni sagte ihm, also wenn du Krishna suchst, es gibt einen Ort, wo Hari ewig lebt. Diesen Ort verlässt er niemals. Richtig, richtig. Du machst das Fenster auf, ne?
Ja, ist
das
okay?
Du bist die wohlmeinende Freundin aller Lebewesen. Ja, unbedingt, unbedingt. Ja, unbedingt, unbedingt. So, Narada Muni sagte, wenn du Hari suchst, dann musst du unbedingt zum Madhuvan gehen. Prabhupada, ich will euch das mal in der deutschen Übersetzung vorlesen. Tathata Gachabhadram Te, mein lieber Junge, Bhadram Te, ich wünsche dir alles Gute. Yamunayas Tatam Shuchi. Du solltest an das Ufer der Yamuna gehen, wo es einen tugendhaften Wald namens Madhuvan gibt und dort geläutert werden. Einfach indem man dorthin geht, kommt man der höchsten Persönlichkeit Gottes näher, die dort immer lebt. Also es gibt einen Wald, in dem Gott immer lebt. Der heißt Madhuvan. Und da ist Dhruva hingegangen und da sind wir hingegangen. Prabhupada sagt, Narada Muni gibt genaue Weisung, wie die Verehrung der höchsten Person sehr schnell Früchte tragen kann. Er empfiehlt, dass Dhruva Maharaj an das Ufer der Yamuna geht, wo es einen Wald namens Madhuvan gibt und dort mit seiner Meditation und Verehrung anfängt. Und Prabhupada sagte noch, es gibt auf diesem Planeten viele Pilgerstätten. Wenn man im spirituellen Leben nicht sehr fortgeschritten ist, sollte man an solchen heiligen Stätten leben und dort hingebungsvollen Dienst ausführen. Die höchste all dieser Orte ist Vrindavan. Doch ein fortgeschrittener Gottgeweihter wie Narada Muni und die Neurupina kann den höchsten Herrn überall dienen. Manchmal geht er sogar zu den höllischen Planeten. Oh, das mit den Europäern, dann war eine sogenannte Interpolation. Ne? Das steht da nicht. Aber die Idee ist, also an einem heiligen Ort wird die spirituelle Praxis einfach unglaublich vergrößert oder wie soll man sagen, beschleunigt oder es wird einfach viel tiefer und man kommt viel schneller zu den inneren Erkenntnissen und den Erkenntnissen und den Dingen. Das ist also möglich. So, was ist jetzt die Haltung eines Menschen, der an einen solchen heiligen Ort geht? Ich glaube, Hari Seva und seine Frau haben das total verwirklicht, diese innere Haltung. Ich habe sie auch gesehen und sie machte eine unglaublich, eure Augen waren, da war ein Feuer drin, was ich in Neuruppin in kleiner Flamme gesehen habe, aber dort war es entfaltet. Es gibt drei Empfehlungen für einen Pilger. Und ihr werdet gleich sehen, wenn ihr sie hört, dass das unglaublich anziehend ist. Aber ich will vorher noch sagen, der Pilger ist ja ein Mensch, der die Enge wahrnimmt, die ihn umgibt. Es ist sehr oft eine geistige Enge. Er ist stuck irgendwo, er hängt fest in seinem spirituellen Leben. Und das ist ja eine Erfahrung, die wir oft in unserem eigenen spirituellen Leben auch machen. Ich habe gerade mit einem Devotee gesprochen, der mir mitteilte, dass er plötzlich in eine Situation gekommen ist, wo er überhaupt keinen Geschmack mehr hatte. Und da habe ich ihm gesagt, also mich überrascht, dass du überrascht bist. Das passiert immer. In jeder Tradition spricht man von diesem Lack of Taste, manche nennen es die dunkle Nacht der Seele, so hat sich es auch in das New Age Vokabular der Deutschen eingeschlichen. Nicht? Ja, das ist die natürliche Erfahrung, dass man nach dem Enthusiasmus, der noch nicht auf wirklich tiefen spirituellen Erkenntnissen beruht, merkt, dass ein das nicht mehr weiterbringt. Man kriegt eigentlich nur Spiegelungen der spirituellen Wirklichkeit, aber nicht tiefe Erfahrungen und ist dann immer noch ein bisschen unzufrieden und hat vor allen Dingen steinerne Gesichtszüge, weil man nicht lieben kann. Das ist ja etwas, was wir alle kennen. So, Dhruva geht also an zu dem Madhuvan und er tut drei Dinge machen, die Regeln eines Pilgers, die so im Hari Bhakti Vilas wiedergegeben wird. Tavasmi Vadan Vacha. Also mit der Stimme sagt er, I am yours. Ich bin dein, mein Herr. Mit dem Geist, mit dem Verstand erfasst er diese Tatsache. Ich gehöre eigentlich zu dir. Meine lieben Devotees, dass wenn wir das verwirklichen können, auch in Krisen, ich bin gar nicht so identisch mit dem Körper und dem Geist, wie ich es jetzt denke. Das ist, meine Psychologie geht noch so wie eine bedingte Seele, ja klar, aber ich gehöre eigentlich zu Krishna. Wenn man das in dem Augenblick erfassen kann, also nicht nur als Theorie, dann ist der Funke wieder zurück im Feuer. Nicht? Und mit dem Körper, da sucht er Zuflucht an einer heiligen Stätte. Das ist so was, was der Pilger macht. Der zieht also, wie es im Bhagavatam sagt, in die unmittelbare Gottesnähe hinein. Das ist jedenfalls sein Ziel und da möchte er sein. So, auf dieser Pilgerreise traf ich auch einen Freund wieder, der hier regelmäßig in Neuruppin kommt, und der Krishna Das. Manche kennen ihn, der hat so eine tiefe Stimme und ist in der Welt, hat er sehr viel getan, um Kirtan zu verbreiten. Und er kam eben jetzt zum ersten Mal nach Vrindavan, weil erstmal sein eigener Guru hat dort den Körper aufgegeben und zweitens hat er so viel davon gehört, eben dass er kam, und wir gingen wir machten dann so einen Ausflug. Wir gingen zum Govindakund. Ihr kennt einige von euch Govindakund, war dann, warst du auch schon mal da, ne? Ja. Klar, das liegt so malerisch schön am Govardhanberg gelegen. Und da ist eben ein Nithai Das, der wohnt direkt da am Kund. Das einzige Wasser, was er trinkt, ist nicht von der Leitung, sondern vom Govindakund. Der nimmt auch jetzt, wo es so gerade so 4 Grad über Null ist in Vrindavan, nur Bad im Govindakund. Und danach hat er keine Heizung. Da wohnt in so einer kleinen Quartier. Ja, und um zu ihm zu kommen, muss man durch so einen Dschungel durchgehen. Die Dschungelpfade waren mal frei, aber jetzt sind sie überwuchert von Pflanzen. Und wir gingen dran vorbei, und Bhanu Nandini ist ja der Freund aller Sadhus in Vrindavan geworden, und die kannte ihn dann, und dann hat er uns reingelassen in dieses Quartier, und da mussten wir also uns durch den Dschungel, also winden, kann ich nur sagen, da mussten wir so ein Himalaya-ähnliches Hindernis überwinden und sind aufs Dach geklettert und dann vom Dach nochmal runter und dann zu seiner Kutia. Und es war so einfach, da gab es nur Bilder, keine Schlafplätze, keinen Kochplatz, einfach nur eine Kutia. Und ich meine, ihr müsst auch sehen, die Sadhu Samaj, also die Versammlung oder die Gemeinschaft von Sadhus, das sind nicht nur Menschen, die erleuchtet sind, die in Indien diesen Weg wählen. Es sind auch welche, die bei uns im Westen heimatlos sind. Wie nennt man diese? Vagabunden. Nicht? Also es sind nicht alles verwirklichte Seelen. Das sind so Bettler. Der Sadhu kriegt ja immer Bettler. Also Es gibt die darunter, will ich mal sagen. Aber Nitai Baba, aus seinen Augen leuchtete ein Feuer. Es waren Züge, Gesichtszüge, die sehr vergeistigt sind. Ihr merkt ja, wenn ihr ein Mensch, man kann ja sehen, wenn man in sein Gesicht schaut, mit was für Gedanken der sich beschäftigt. Das spiegelt sich ja im Gesicht wieder. Und das war also ein ganz feines, mein Vater würde sagen, ein durchgeistigtes Gesicht, was einen anschaute. Und in den Augen war eben so ein Feuer. Und wir gingen dann also irgendwann aus dem kleinen Ashram raus. Und Krishna das sagte, hast du in die Augen geschaut? Ja, sagte ich. Hast du das Feuer gesehen? Ja, natürlich. Der hat ein Feuer, was von innen kommt. Der sieht Dinge, der hat Dinge verwirklicht, von denen wir nur noch träumen. Nicht? Und deswegen ist seine Entsagung dieser Welt, also die Entfärbung der Welt, sagt man dazu. Vairagya heißt, die Farbe nimmt man aus der Welt und sieht sie als das, was sie ist, materielle Energie. Der ist glücklich damit, dem fehlt nichts. Der ist nicht leer innen, sondern der ist voll von sprühenden spirituellen Leben. Und ich möchte euch gerne in diese Augen schauen lassen. Wir haben eben diese Dia-Serie. Und mein Wunsch ist, dass, wenn ich das mit euch teile, dass ein bisschen von eurem Feuer wieder entfacht wird. Denn das ist, wie gesagt, die Pilgerreise ist, die widerspiegelt, oder was man da sieht, das, was wir alle auf unserer spirituellen Reise erlebt. Da ist auch ganz konzentriert. Manchmal an einem Tag denkt man, ich habe ein ganzes Leben gelebt. So fixiert ist das. Du kennst das, glaube ich, von Ananda Nitai ist am Govardhan und macht den Govardhan-Umkreisung regelmäßig. Du weißt, wenn man so einmal drum ist, denkt man, ja, man ist das ganze Universum gerade gereist, nicht? Und hat da die, weil das alles so kompakt ist auf einer Pilgerreise. Und ja, und ich wünsche euch und mir natürlich sehr, dass wir alle auf unserer Lebensreise das erleben dürfen, was ein Pilger in kondensierter, kompakter Form erlebt. Nämlich, dass er sich mit den wirklichen essentiellen Lebensfragen erstmal wieder auseinandersetzt und dann die Kraft hat, denen nachzugehen. Ja, das soll genug als Einleitung sein. Ich möchte lieber die Bilder sprechen lassen. Und das kam dann alles so in der Wüste auf, als ich da in... Ihr müsst euch das mal vorstellen, da ist neben einem das höchste Gebäude der Welt, in dem die herrschende Familie 20 Stockwerke einnimmt und da ein Leben in unaussprechlichen Reichtum führt. Ihr seht dort in der Stadt Bäume, Dattelbäume sprießen. Ihr seht dort, ja, Hans Zimmer ist da oft und komponiert und führt auf. Und es sind unglaublich, ja, Zerstreuung da. Also wenn ihr euch den Luxus anschaut, der Ärmste fährt ein Porsche, nicht? Und so weiter. Das ist so künstlich, dass man schon Magenbeschwerden bekommt, wenn man mit bewussten Augen schaut, weil das eben so das Spiel ist, das Maya-Spiel ist. Und dann geht man nur ein bisschen weiter und landet in der Wüste, auf der all das mit Vorstellungskraft, materieller Ambition gebaut worden ist, was also da draufgesetzt ist auf die Wüste. Das ist schon sehr schön, da kann man schon sehr viel in diesem Kontrast, kann man schon sehr schön. Ich habe also dort auch sehr schöne spirituelle Erfahrungen gemacht, weil der Kontrast einem eben sehr hilft, ne? Das ist zu sehen. Ja, das möchte ich euch jetzt alles zeigen, so gut wie es geht. Es ist eine etwas andere Dia-Show. Als, wie gesagt, wir hatten das, die letzte Tirta hieß es, so in dem Stil gemacht. Ich werde euch manchmal bitten, in der Stille einfach nur Bilder auf euch wirken zu lassen. Ich werde euch bitten, zu singen und zu reflektieren und alles Mögliche zu machen, was bewusste Menschen tun. Gut, dann gehen wir mal rüber zu der Multidimensions-Show. Hare Krishna.